Willkommen zu einer neuen Folge im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin Tillich und ich bin Chefredakteur von utopia.de.
Der Utopia Podcast.
Als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts habt ihr euch vermutlich einige der folgenden Fragen oder zumindest ähnliche Fragen schon einmal gestellt. Soll ich weniger Fleisch essen? In den Urlaub fliegen? Ja oder nein? Oder sollte ich mir wirklich schon wieder neue Sneaker kaufen? Und weiter gefragt, macht es tatsächlich einen Unterschied, ob ich das mache oder nicht? Und die meisten von euch werden auch die Größe kennen, die zumindest in Sachen Klimaschutz die persönliche Verantwortung in Zahlen greifbar macht. Ich spreche vom ökologischen Fußabdruck. Mein heutiger Gast, Gabriel Baunach, sieht den CO2-Fußabdruck kritisch, vor allem, weil sich dieser darauf fokussiert, was jede und jeder Einzelne für sich verändern kann. Gabriel befürwortet stattdessen ein alternatives Konzept, das im Gegensatz zum Fußabdruck noch weit weniger bekannt ist, und das ist der Handabdruck. Über diesen klärt Gabriel in seinem Podcast, auf Veranstaltungen und nicht zuletzt in seinem Buch auf und lässt insbesondere eine Botschaft mitschwingen: gute Lösungen statt schlechtes Gewissen. Hi Gabriel, grüß dich. Schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Danke für die Einladung, Martin.
Ich habe einige der ersten Folgen dieser noch jungen Podcast-Serie mit einer Frage begonnen, die sich darauf bezogen hat, dass mein Gast und ich per Videocall sprechen, nachhaltig per Videocall sprechen. Das kann man jetzt als etablierte Verlegenheitslösung bezeichnen oder als eleganten roten Faden. Das sei mal dahingestellt. Ich schließe trotzdem heute auch daran an und gehe sogar ein Stück tiefer, gerade weil wir auch über den Fußabdruck sprechen wollen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, du sprichst heute aus Wien, richtig?
Genau, richtig. Ich sitze in Wien und du in München, ne?
Ich sitze in München, Utopia sitzt in München. Wir hatten das gerade schon in der Vorstellung. Es wundern sich immer sehr viele Leute, dass Utopia in München sitzt. Aber nein, wir sitzen nicht in Berlin. Auch in München gibt es ein Utopia. Genau, und ich habe im Vorfeld mich des CO2-Rechners von Quarks bedient. Das ist ein guter CO2-Rechner und habe mal geguckt, wenn, was ich behaupte jetzt mal, vor Corona nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, aber auch nicht undenkbar gewesen wäre, wir für diese Podcast-Aufnahme uns besucht hätten und ich oder du mit dem Auto gefahren wären, das sind grob 450 Kilometer, hätten wir K90 Kilogramm CO2 ausgestoßen.
Das wäre jetzt mit einem Verbrennermotor.
Verbrennermotor, gewesen, ne? Danke für die Ergänzung. Ja, genau. Beim E-Auto wären wir etwas unter der Hälfte, 40 Kilogramm. Wenn wir mit dem IC oder ICE gefahren wären, sind wir bei 13,5 Kilogramm. Mhm. Ein Stückchen weniger, aber auch immer noch einiges. So, und jetzt im Vergleich. Die Zahlen stammen, ich glaube, von einer Studie vom Umweltbundesamt, aber ich werde das nochmal nachgucken, wo die genau her sind. Mit unserer Videokonferenz, wenn wir jetzt eine Stunde sprechen, verursachen wir grob 55 Gramm. Vorher waren wir bei Kilogramm. Und um das bildhaft zu machen, mit dem Auto könnten wir dafür ungefähr 250 Meter fahren, mit dem Zug einen Kilometer. Da würde ich doch sagen, wir können eine Stunde mit gutem Gewissen sprechen. Oder wie siehst du das?
Ich würde dem zustimmen, ja. Also vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir dabei sind, die Stromversorgung sowohl in Österreich als auch in Deutschland auf 100% erneuerbare Quellen zu transformieren mit der sogenannten Energiewende, sind wir da doch schon recht fortschrittlich unterwegs, würde ich sagen. Ja. Und übrigens auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja auch elektrisch streamen, wahrscheinlich diese Podcast-Folge. Also kann man auch mit gutem Gewissen zuhören.
So ist es. Ich habe das Gewissen ja jetzt auch nicht von ungefähr ins Spiel gebracht. Wir wollen als erstes über den Fußabdruck sprechen und der Kritik an diesem, die du auch, ich würde mal sagen, in der, nennen wir es mal Nachhaltigkeit, Klimaschutzbubble seit grob 1,5 Jahren sehr stark vertrittst und damit auch sehr stark wahrgenommen wirst. Das schlechte Gewissen, das teils die Leute aufgrund der Denkweise des Fußabdrucks haben, ist ein Punkt. Ein anderer ist, das ist auch ein relativ starker Vorwurf, dass sie ganz gerne auch zu planlosen Aktionistinnen oder ähnlich letztlich durch das Konzept gemacht werden. Magst du noch mal grob umreißen, was ist deine und doch, ich sag, das ist deine generelle Kritik am Fußabdruck?
Ja, zu den Vorteilen vom Fußabdruck kommen wir ja später. Ja. Ich will dir ja nicht ganz über Bord werfen, aber es gibt eben, wie du sagst, schon einige massive Kritikpunkte, die ich so sehe. Das eine ist eben, dass der Fußabdruck, wenn man sich dessen gewahr wird, wie viel man da eigentlich verursacht mit seinem Lebensstil pro Jahr, eben schlechtes Gewissen hervorruft und Schuldgefühle triggert. Und das sind Gefühle, oder es ist generell ein Zustand, dieses schlechte Gewissen, das mögen wir Menschen ganz und gar nicht. Und es führt einfach per se bei den meisten oder bei vielen Menschen zu Verdrängungsmechanismen, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sehr, sehr viele Menschen noch nie einen CO2-Fußabdruckrechner bedient haben, weil sie unbewusst wissen, oh, das wird mir schlechte Gefühle bereiten. Das ist das eine, dass eben diese Verdrängungsmechanismen, und darin sind wir sehr, sehr gut, unsere Psyche, das ist sehr stark beim Menschen, eben ja, getriggert werden.
Ich hake hier ganz kurz ein, weil ich habe mich genau dasselbe gefragt. Ich habe eine Umfrage eingestellt bei uns auf der Webseite im Vorfeld unserer Podcast-Aufnahme und habe mal abstimmen lassen. Also jetzt nicht für zu voll nehmen diese Zahlen, das ist ein Eindruck, aber ich habe gefragt, ökologischer Fußabdruck, weißt du, wie hoch dein CO2-Ausstoß ist? Da haben immerhin knapp etwas über 8000 Leute mitgemacht und das Ergebnis war, ja, sehr genau, das waren 22%. In der Mitte lagen, also weder sehr genau noch keine Ahnung, 14% und keine Ahnung, 64%. Also es stützt genau das, was du gerade gesagt hast. Die Leute wissen eigentlich gar nicht so genau, wie groß ist ihr Fußabdruck.
Und da sind wir auf der Utopia-Website. Also da sind wir ja schon in einer Bubble, würde ich sagen, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen eher beschäftigt als im bundesweiten Durchschnitt. Und das ist eben der eine große Kritikpunkt, dass wir die Menschen nicht wirklich auf das Klimathema oder generell ökologische Nachhaltigkeit hinbewegt bekommen und die Aufmerksamkeit dafür stärken werden, wenn es bei ihnen nur Schuld, Gefühle und schlechtes Gewissen hervorruft. Das andere ist, dass es eben unser Handeln, wenn wir dann doch uns gewahr werden über die Problematik und mal den CO2-Fußabdruckrechner bedienen und dann was tun wollen, dass dann dieses Handeln und die Perspektive auf das Problem und auch auf die Lösungsschritte sehr individualisiert ist. Also ich nehme mich nur als einzelne Person wahr, die handeln kann, die alleine Dinge bewegen kann. Und das ist bei der Massivität und dieser Riesenaufgabe der Klimakrise und der Biodiversitätskrise, ist diese Vereinzelung ein sehr ohnmächtig machendes Konzept. Und dann kommt eben zu dem schlechten Gewissen auch noch Ohnmachtsgefühle dazu. Und das ist dann quasi der Super-GAU für den Einzelnen, um ins Handeln zu kommen, weil ich allein die Welt nicht retten kann. Und das schon gar nicht über nur individuelle Konsumverhaltensänderungen, die sich dann auch noch irgendwie zwar individuell vielleicht als Vorreiter und vorbildhaft anfühlen, aber im Großen und Ganzen dann ja eigentlich gar nicht zu diesen großen strukturellen Änderungen führen oder nur mäßig dazu beitragen, die wir eigentlich sehen wollen. Und der dritte große Kritikpunkt ist, dass es auch noch entpolitisiert, dieses Konzept. Da gibt es auch Untersuchungsergebnisse, unter anderem aus Japan, durch Studien und so weiter, dass wenn man die Menschen immer nur auf ihren CO2-Fußabdruck anspricht, dann die Unterstützung sinkt für politische Maßnahmen, wie zum Beispiel CO2-Besteuerung und so weiter. Das heißt, es wird der Blick vom Politischen ins Private zu stark abgelenkt und die Menschen werden durch den CO2-Fußabdruck, wenn sie sich nur darauf konzentrieren und nur dieser kommuniziert wird, entpolitisiert.
Danke für die Ausführung. Ich denke, wenn wir später über den Handabdruck sprechen, werden wir nochmal über die Vor- und Nachteile der beiden Konzepte ein bisschen tiefer sprechen. Ich würde jetzt noch mal zu diesem Begriff oder zu dieser Bezeichnung kommen, die ich vorher schon ins Spiel gebracht habe, letztlich dieser Vorwurf des planlosen Aktionismus. Kannst du da noch mal ausführen, wie da die Kritik am Fußabdruck im Genauen lautet?
Ja, das ist natürlich mit einem Zwinkern formuliert in meinem Buch und auch bewusst ein wenig provokant mit diesen planlosen AktionistInnen. Das folgt daraus, dass es einfach Untersuchungsergebnisse gibt, unter anderem zum Beispiel von der Beratungsfirma Kearney von 2019 in einer repräsentativen Studie, die zeigen, dass das Wissen darüber, wo die wirklichen großen CO2-Stellschrauben im individuellen, im privaten Leben liegen, doch recht begrenzt ist in der Gesamtbevölkerung. Da mag es wahrscheinlich einige geben, die sehr, sehr engagiert sind und die sich sehr viel mit ihrem CO2-Ausstoß und ihren Pro-Kopf-Emissionen beschäftigen. Die haben da wahrscheinlich besseres Wissen, was die großen Stellschrauben sind, wo das CO2 und die Treibhausgase wirklich herkommen in ihren individuellen Entscheidungen. Aber im Großen und Ganzen wissen die Menschen sehr wenig darüber im Schnitt. Und das führt dann zu teilweise fehlerhaften Annahmen, was denn jetzt die effektivsten Maßnahmen wären, die sie individuell in ihrem Leben umsetzen, um möglichst viel CO2 zu sparen. Und da wird dann angegeben, auf Plastiktüten zu verzichten beim Einkaufen. Dagegen wird dann aber zum Beispiel der Fleischkonsum total unterschätzt, dass eben Fleisch und vor allem Rindfleisch, also von wiederkauenden Tieren, sehr viel Treibhausgasemissionen verursacht. Das ist den Menschen dann doch wiederum gar nicht so sehr bewusst, sondern wenn sie zu vegetarischen Optionen greifen, dann eher aus Neugierde, weil es irgendwie trendy ist und wegen Tierwohl. Also da gibt es einfach viele Punkte, die bei den Menschen im Bevölkerungsdurchschnitt, wie gesagt, muss ich betonen, nicht so bewusst sind, woher die Treibhausgase wirklich kommen in ihren individuellen Konsumentscheidungen.
Ich finde den Punkt wichtig, der läuft ja letztlich unter dem Stichwort Impact. Und du hast Plastiktüten versus Fleischkonsum angesprochen. Ich finde sogar noch eindrücklicher das Beispiel der Fleischkonsum und der Konsum tierischer Produkte im Vergleich zur saisonalen Ernährung, die auch vollkommen überbewertet wird in ihrer Auswirkung in Sachen CO2. Und da würde ich jetzt noch mal folgenden Punkt machen. Mit der Perspektive unterstellen wir sozusagen den Leuten, wenn sie, ich sag mal, nachhaltig konsumieren wollen, was viele wollen, wollen sie automatisch auch pro Klimaschutz konsumieren, sich verhalten. Ich würde auch unterschreiben, dass das so ist. Ich würde aber auch sagen, dass die meisten Leute nicht so sehr unterscheiden, ich betreibe jetzt Klimaschutz oder ich tue was gegen die Plastikkrise, die wir ja auch lösen müssen. Wie ist denn da deine Perspektive darauf?
Ja, absolut. Das ist auch meine Wahrnehmung, meine Erfahrung, dass die Menschen also im Schnitt gar nicht so sehr nach einzelnen Themengebieten unterscheiden, ob sie jetzt gerade etwas für die Biodiversität tun, ob sie etwas gegen die Plastikflut tun oder ob sie etwas für ihre CO2-Bilanz tun, sondern dass das alles so ein bisschen vermischt in die Entscheidungsfindung dann vorm Supermarktregal einfließt, neben natürlich ganz anderen Faktoren auch noch. Also ist da jetzt Kinderarbeit drin, ist das ein Fairtrade-Siegel? Haben wir da ein FSC-Siegel drauf, Preis, Geschmack etc. Also die Entscheidungsfindung der Menschen ist da nicht so detailliert und themenspezifisch, wie wir es jetzt hier gerade darstellen. Nur ist die Aussage, dass das Wissen darüber, wo Treibhausgase in den einzelnen individuellen Entscheidungen verursacht werden im Leben, die bleibt ja gleich, dass wir einfach mit dem CO2-Fußabdruck im Detail überfordert sind, weil wir einfach die Zusammenhänge gerade in der globalisierten Welt mit elendlangen Lieferketten und Zwischenhändlern gar nicht richtig überblicken können, sondern eigentlich immer nach Daumenregeln und aufgeschnappten Infos irgendwoher entscheiden. Und das können wir uns aber auch zunutze machen, indem wir einfach grobe Daumenregeln ansetzen an den CO2-Fußabdruck und mit 3, 4, 5 Big Points, für die ich plädiere im Buch, schon viel wettmachen können bei unserem CO2-Fußabdruck und dann den Rest, diese Details, nicht mehr ganz so wichtig nehmen und es darüber nicht ganz so sehr den Kopf zerbrechen, weil das einfach viel zu viel Energie kostet, viel zu viel Zeit kostet und auch ein zu schlechtes Gewissen macht. Und diese Energie können wir bündeln und in kollektives Handeln stecken. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen mit dem Handabdruck.
Da kommen wir noch drauf. Magst du die Big Points noch nennen? Ich glaube, die reizen jetzt die Hörerschaft.
Ja, also das sind vor allem drei Felder, drei Big-Point-Bereiche und das erste ist das Thema Mobilität. Das dürfte wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen auch bewusst sein, dass es da vor allem ums Thema Fliegen und Verbrennermotorautofahren geht. Und wenn man diese zwei Punkte reduzieren oder durch andere Mobilitätsformen ersetzen kann, ist da schon eine ganze Menge getan. Der zweite Big-Point-Bereich ist das Thema Ernährung und hier vor allem eben auf Rindfleisch zu verzichten, generell auf tierische Produkte am besten und ja, dann im dritten Schritt kann man vielleicht auch noch drüber nachdenken, sich ein bisschen saisonaler, ein bisschen lokaler zu ernähren. Aber vor allem geht es eben um tierische Produkte und Fleisch, das zu ersetzen durch pflanzliche Proteine und pflanzliche Ernährungsweise. Und der dritte Big Point-Bereich ist das Thema Wohnen. Und hier geht es vor allem um das Thema Heizen oder Kühlen, mit in Zukunft natürlich auch immer mehr im Sommer, und das Thema Strom. Und sich zu überlegen, welche Heizung ich eigentlich im Keller stehen habe oder meine Mietwohnung, welche Heizkörper da an der Wand hängen und wie viel Raum ich überhaupt beheizen muss, also wie groß die Quadratmeterzahl ist, die ich beheize, das hat schon einen riesen Impact und hat einen viel größeren Impact eben, als sich jetzt am Supermarktregal zwischen dem einen Duschgel und dem anderen Duschgel zu entscheiden. Das sind eben die Big Points. Und beim Strom haben wir ja mittlerweile tolle Regelungen für Balkonkraftwerke. Da können also auch MieterInnen jetzt mitmachen bei der Energiewende, sich zu einem Ökostromtarif zu entscheiden und so weiter. Eine PV-Anlage eventuell sogar aufs Eigenheim zu bauen. Das sind Möglichkeiten, um den CO2-Fußabdruck wirklich massiv zu reduzieren.
Bevor wir zum Handabdruck kommen, würde ich noch gern einen Aspekt des Fußabdrucks besprechen. Und zwar in deinem Buch nennst du die Fußabdruck-Schallmauer. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wann ich zuerst damit konfrontiert war, aber was mich sehr beeindruckt hat, sind zwei Fakten. Einmal, das sind Zahlen aus dem Jahr 2007 aus den USA. Und da gab es eine Studie, die gesagt hat, selbst obdachlose Menschen, die in Suppenküchen essen und in obdachlosen Unterkünften schliefen, hatten einen CO2-Fußabdruck von mehr als 8 Tonnen pro Jahr. Das fand ich wirklich heftig. Und als zweiten Punkt, wenn wir nach Deutschland gucken, da gibt es immer das Beispiel vom Studenten oder der Studentin, die in einer Wohngemeinschaft lebt, kein Auto hat, keine Flugreisen unternimmt und sich in dem Fall vegetarisch ernährt. Die kommt auch ungefähr auf einen Wert von 4,5 Tonnen CO2 im Jahr, also ungefähr die Hälfte des Durchschnittswerts in Deutschland, aber noch einiges über der einen Tonne, auf die wir zusteuern müssen, wenn wir irgendwas zwischen 1,5 und 2 Grad erreichen wollen. Wie erklärst du diese Zahlen?
Ja, das hat eben genau mit dieser Fußabdruck-Schallmauer zu tun, die ich im Buch beschreibe, dass wir eben in einem hochindustrialisierten Land wie, du hast jetzt die USA genannt, aber auch Deutschland hierzulande, nicht wirklich unter 5 Tonnen kommen, wenn wir ein einigermaßen angenehmes Leben führen möchten. Also ist jetzt das Beispiel dieser Studentin oder des Studenten genannt mit etwa 4,5 Tonnen. Das ist schon echt das absolute Minimum, würde ich sagen. Unter dem es dann irgendwann auch wirklich in den Bereich Verzicht wahrscheinlich geht. Ne? Also das WG-Zimmer jetzt noch kleiner zu machen, dann nicht mehr heiß zu duschen, ja. Sich dann, man kann es ja immer weiter treiben, und dann kommt man auch noch ein bisschen, ein paar hundert Kilo vielleicht runter, Richtung 4 Tonnen. Aber ich beschreibe im Buch eben, dass die allermeisten Menschen wahrscheinlich nicht unter 5 Tonnen kommen werden mit ihrem Lebensstil, weil es dann einfach zu harte Einschnitte sind, vor allem für die Massen, also vielleicht einzelne VorreiterInnen, aber die Massen werden da nicht mitmachen. Und deswegen ist diese Schallmauer ungefähr bei 5 Tonnen, sage ich, behaupte ich. Und das lässt sich auch anhand von Studien belegen. Ich habe da ganz, ganz viele Untersuchungen mir angeschaut, und die Menschen sind eben eigentlich selbst mit hohem Engagement nur dazu bereit, ihren Fußabdruck um 30 bis maximal 50% zu reduzieren in den gegenwärtigen Strukturen. Und damit kommen wir jetzt zum Punkt, warum diese Fußabdruckschallmauer eben existiert, weil die Welt, wie sie aufgebaut ist seit der Industrialisierung, nun mal unnachhaltig funktioniert. Und einfach indem wir nur im Bett liegen und die Heizung läuft, das Licht an ist, das deutsche Militär irgendwie für uns irgendwelche Übungen abhält, die Straßenlaterne leuchtet und die Schule beheizt wird für unsere Kinder. Dadurch entstehen einfach schon Emissionen, ohne dass wir irgendwas tun, ohne dass wir überhaupt konsumieren. Und das nennt man dann die öffentlichen Emissionen. Und dazu kommt dann eben noch, dass wir natürlich nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen können, sondern auch agieren in der Gesellschaft, also auch am Leben teilhaben wollen. Und wenn man das zu einem gewissen normalen Maß macht, entstehen einfach per se Emissionen, weil ganz, ganz viel eben immer noch auf der Verbrennung von fossilen Energieträgern basiert, was wir jeden Tag so tun. Ohne, dass wir es vielleicht auch direkt sehen, aber im Hintergrund läuft eben eine riesige fossile Maschinerie, die unsere Gesellschaft am Laufen hält. Und deswegen dürfen wir uns da auch nicht zu sehr an den Pranger stellen, individuell, ist mein Plädoyer, mit zu großem schlechten Gewissen, wenn wir eben nicht diese Fußabdruckschallmauer durchbrochen bekommen, weil es einfach zu anstrengend ist, weil wir da, glaube ich, gütig mit uns selbst sein müssen, dass wir zwar einen Beitrag leisten, am besten eben mit den Big Points anzufangen, aber wenn wir dann irgendwo Richtung 5 Tonnen kommen oder meinetwegen auch noch bei 7 oder 8 Tonnen stehen bleiben, dann ist das erstmal okay, ist, wie gesagt, meine Behauptung, wenn wir dann etwas Energie und Zeit freimachen, um unseren Handabdruck parallel auch zu vergrößern.
Da war jetzt zum ersten Mal der Handabdruck. Magst du gleich weiter erklären, was ist der Handabdruck? Ich meine, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer diesen noch nicht kennen.
Sehr gerne. Beim CO2-Fußabdruck oder dem ökologischen Fußabdruck geht es ja, wie gesagt, darum, wie viel ich individuell dem Planeten, der Umwelt, dem Klima schade mit meinem Leben, mit meinem Lebensstil. Und wie kann ich diesen Schaden reduzieren, ist dann die Frage. Also es ist eine eher negative Perspektive. Und beim Handabdruck drehen wir den Spieß sozusagen um und gehen ins Positive. Und zwar fragen wir uns, wie viel kann ich zur Lösung noch mehr beitragen? Und zwar rechne ich dann nicht nur, wie viel Treibhausgase kann ich allein einsparen durch Verhaltensänderungen, sondern wie viel Treibhausgase lassen sich gesamtgesellschaftlich einsparen, indem ich dazu beitrage, dass andere Menschen, möglichst viele andere Menschen, sich klimafreundlicher verhalten können und dass denen einfacher gemacht wird. Und das geht natürlich am besten durch Strukturveränderungen. Also als Beispiel, nicht nur meine NachbarInnen dazu zu ermuntern, mehr Fahrrad zu fahren, auf einer vielbefahrenen Straße, wo kein Radweg ist, sondern sich vielleicht mit denen zusammenzuschließen und zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass die Stadt hier einen Radweg baut, damit wir eben einfacher und sicherer Rad fahren können. Und wenn es dann diese Strukturveränderungen gibt, diesen neuen Radweg, werden eben viel, viel mehr Menschen Rad fahren und diese Option wählen, die klimafreundlicher ist als das Auto. Und dadurch reduzieren sich ihre individuellen CO2-Fußabdrücke. Und diese Summe dieser CO2-Fußabdruckreduktion ist dann meine Handabdruckvergrößerung, weil ich dazu beigetragen habe, dass dieser Radweg gebaut wird. Also ist das eine viel motivierende Perspektive, die nicht so sehr auf schlechtes Gewissen abzielt, die vor allem kollektiv ist, also nicht diese Individualisierung betreibt, die der CO2-Fußabdruck auch hervorruft. Und es ist eine politisierende Perspektive letztendlich, weil ich mich mit Menschen zusammenschließe und darüber diskutiere, wie können wir unsere Welt gestalten und verändern, sodass die nachhaltige Option letztendlich die einfachere und günstigere wird und attraktivere.
Das ist eine strukturelle Veränderung. Du hast auch gesagt, die ist politisiert. Aber um das einzuordnen, wir sind nicht auf einer politisierten Ebene, wie sie zum Beispiel eine NGO wie Fridays for Future an den Tag legt und sagt, liebe Bundesregierung, wir müssen mehr Klimaschutz betreiben. Das ist nochmal was anderes. Der Versuch, ein anderer Versuch, Strukturen zu ändern.
Ja, der Handabdruck kann natürlich auch vergrößert werden, indem ich Aktivismus betreibe und mich da Aktivismusgruppen anschließe, sodass dann letztendlich Gesetzesänderungen dabei rauskommen, die natürlich alle Menschen in einem Land betreffen und dann auch wiederum ihre CO2-Fußabdrücke reduziert. Also es ist eine große Handabdruckvergrößerung, wenn ich dazu beitrage, zum Beispiel jetzt das Heizungsgesetz, haben wir 2023 groß diskutiert, wenn das dann ein halbes Jahr früher kommt, als es eigentlich gekommen wäre, durch den Aktivismus, durch den Druck auf die Politik, dann spart Deutschland ja signifikant Treibhausgase ein und das wäre dann eben die Handabdruckvergrößerung einer solchen Aktivismusgruppe, zusammen mit anderen Faktoren, die zu dem Gesetz natürlich beigetragen haben. Also es ist eine Möglichkeit, den Handabdruck zu vergrößern, Aktivismus zu betreiben, aber eigentlich im ersten Schritt richte ich das Konzept gerne an Menschen, die jetzt nicht sich sofort auf die Straße stellen oder sogar kleben wollen, sondern als Kommunikationsmittel zu sagen, hey, du kannst mehr bewegen und dich besser dabei fühlen, wenn du dich mit Menschen zusammenschließt und einfach bei dir in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz zum Beispiel auch oder generell in den Vereinigungen und Strukturen und Vereinen, in denen du sowieso schon Mitglied bist, also Kirche, Schule Fußballverein, da etwas zu bewegen, eine strukturelle Änderung zu machen, eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen, die Bank, bei der das Geld vom Verein oder der Kirche angelegt ist, zu wechseln zu einer nachhaltigen Bank etc. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, ein viel nahbareres Konzept, was, wie gesagt, motivierender ist und vor allem auch letztendlich einfach mehr bewegt. Es ist einfach viel einfacher, über Handabdruckvergrößerung die Klimawende zu beschleunigen, als nur durch individuelle Konsumentscheidungen am Supermarktregal.
Ich finde das alles total sympathisch und auch, wie du sagst, sehr motivierend. Ich könnte dem jetzt aber auch entgegenhalten, wir wissen ja beide oder alle, dass es Menschen auch, wenn sie typische Fußabdrucksverringerungsmaßnahmen, wenn es um diese geht, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Das liegt daran, weil Menschen Gewohnheitstiere sind, weil wir gerne das essen, was uns schmeckt, oder weil wir gerne das kaufen, was uns gefällt oder das, was günstig ist. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass ein Tun für einen besseren oder für einen größeren Handabdruck, es klingt nach noch ein bisschen mehr Aufwand sogar, als seinen Fußabdruck zu verringern. Oder liege ich da falsch?
Es ist natürlich etwas Zeit vonnöten, die man da investiert, um seinen Handabdruck zu vergrößern. Also ich muss natürlich irgendwie meine Fußballvereinskolleginnen oder MitspielerInnen irgendwie auch motivieren, beim nächsten Turnier vielleicht vegane Würstchen anzubieten statt nur Fleischwürstchen und eine PV-Anlage aufs Fußballvereinsdach zu bauen. Ja, da ist etwas Zeit und Engagement nötig, bei einigen Optionen den Handabdruck zu vergrößern. Es gibt aber auch Optionen, die man recht schnell umsetzen kann und die dann ja sozusagen automatisch wirken. Und das ist zum Beispiel eine Spendenmitgliedschaft abzuschließen. Gut, das richtet sich vielleicht eher an Menschen, die sich das leisten können. Es gibt auch viele Menschen, die wirklich mit jeden 10 Euro am Monatsende rechnen müssen. Aber einige der ZuhörerInnen haben vielleicht auch schon Spendenmitgliedschaften und dadurch vergrößert sich ja auch der Handabdruck. Dann gibt es die Möglichkeit, generell seinen Job zu überdenken und sich zu fragen, kann ich vielleicht bei einem Arbeitgeber arbeiten und dafür bezahlt werden, dass ich an der Klimawende mitarbeite? Kann ich meine Fähigkeit, meine Ausbildung, meine Talente irgendwie da einbringen? Und dann habe ich statt den 35 oder 40 Stunden, die ich bei Unternehmen A gearbeitet habe und jetzt zu Unternehmen B wechsle, habe ich ja keinen zeitlichen Mehraufwand, außer jetzt vielleicht diese Bewerbungsphase, diese Umstellung. Sondern investiere einen großen Teil meiner Zeit und auch meiner Kraft und Energie jeden Tag, werktags, sowieso schon in die Klimawende. Also das ist immer ein Punkt, den ich besonders jungen Menschen immer ans Herz legen möchte, wenn sie sich in der Ausbildung oder nach dem Studium fragen, ja, was möchte ich denn jetzt eigentlich arbeiten? Wir werden unser Leben im Schnitt 80.000 Stunden lang arbeiten und das ist eine riesige Zeitmenge und auch ein ganz großer Hebel, den wir da haben im Leben. Und sich zu fragen, was kann ich mit meinem Beruf dazu beitragen, um die Welt nachhaltiger auch für meine Kinder und Enkelkinder zu erhalten, das ist am Ende auch ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl, beruflich zur Verbesserung der Welt beizutragen. Und mittlerweile gibt es ja auch ganz, ganz viele Jobs, die auch teilweise wirklich sehr, sehr gut bezahlt sind. Also das Argument, dass man da dann große finanzielle Einbußen hat, jetzt zählt eigentlich gar nicht mehr so heutzutage, finde ich.
Würde jetzt darauf eingehen, inwieweit Fußabdruck und Handabdruck denn doch zusammengehören. Was ich
ja unbedingt
bei aller Kritik aller berechtigter Kritik am Fußabdruck schon sehe, ist, dass durch diese individuellen Lösungen, da werden ja auch nachhaltige Lebensstile gelebt, die wir unbedingt brauchen, sei es in einer Vorbildfunktion und auch in einer Vorbildfunktion, die letztlich politischen, strukturellen Maßnahmen den Boden bereitet. Also wenn niemand Radfahren will, werden auch keine Radwege gebaut. Es braucht immer die Leute, die sozusagen gegen alle Widerstände, so fühlt sich das ja oft an, speziell beim Radfahren, die Dinge vorleben. Machen wir es doch mal an einem plakativen Beispiel fest. Vielleicht ist das unplausibel, vielleicht aber auch gerade nicht. Da kommt auch gleich der Begriff Klimaheuchelei ins Spiel. Wenn ich jetzt sage, ich bin überzeugter Fleischesser, vergrößere aber meinen Handabdruck, indem ich meine Mensa auf vegan umstelle. Ich setze mich dafür ein, dass es dort nur noch vegane Gerichte gibt. Wie gesagt, vielleicht ist diese Konstellation auch unwahrscheinlich. Falls das so ist, wäre es ja spannend zu sehen, warum ist sie denn unwahrscheinlich? Wie blickst du darauf?
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil wir bei der Vergrößerung unseres Handabdrucks immer Gefahr laufen, als Klimaheuchler oder Heuchlerin dargestellt zu werden oder so bezeichnet zu werden. Das ist mir auch persönlich schon passiert. Eben weil ein perfekt nachhaltiges Leben in einer unnachhaltigen Welt nicht möglich ist. Das heißt, man wird immer, in Anführungszeichen, Schmutzflecken auf unserer weißen Weste finden, beziehungsweise niemand hat eine weiße Weste beim Klimahandeln, weil Treibhausgasemissionen zum Leben gehören in der Welt, wie sie noch gebaut ist. Und deswegen muss man sich, glaube ich, von vornherein klar machen, dass diese Heuchelei-Vorwürfe kommen können und wahrscheinlich auch kommen werden, wenn man sich gesamtgesellschaftlich mit dem Handabdruck einsetzt, darf sie aber nicht zu ernst nehmen. Also ich habe da mittlerweile auch so einen Lotus-Effekt entwickelt, würde ich sagen, dass das einfach an mir abperlt, weil ich eben weiß, dass ich die Big Points in meinem Leben beim Fußabdruck angehe und dass ich da auch echt massive Reduktionsschritte in den letzten 5, 6 Jahren geleistet habe. Und das ist vielleicht dann die Botschaft an einen solchen Mensa-Aktivisten, der noch sehr viel Fleisch isst und sich dann aber für vegane Optionen einsetzt. Ja, den werden Heuchelei-Vorwürfe erreichen und vielleicht führen sie ja dazu, dass er dann sich doch auch hinterfragt und sagt, ist das denn jetzt wirklich das, was ich zu leisten imstande bin individuell in diesen gegebenen Rahmenbedingungen oder kann ich da vielleicht auch mal 2, 3 vegetarische oder sogar vegane Tage pro Woche einlegen, auch wenn ich früher jeden Tag Fleisch gegessen habe. Und meine Behauptung wäre, dass das mit der Zeit dann auch passiert. Und das zeigt auch die Studienlage, dass Menschen, die sich kollektiv einsetzen, in Klammern mit dem Handabdruckkonzept arbeiten, dass die dann auch individuell ihren Fußabdruck reduzieren, maßgeblich. Also das eine geht in Hand mit dem anderen. Deswegen ist dieser Fall von einem total notorischen Fleischesser, der jeden Tag 2-3 Fleisch isst und sich für vegane Alternativen einsetzt, das ist eher unrealistisch. Und das wird, glaube ich, nur eine kurze Zeit aufrecht zu erhalten sein von ihm oder ihr. Und da wird es auch individuell Veränderungen in seinem oder ihrem Lebensstil geben.
Ja, da hast du absolut recht. Der Handabdruck, bei diesem Punkt war ich schon vorher, der verlangt einiges von den Leuten. Jetzt ist es auch so, wir haben jede Menge Leute, wir hatten gerade eine Europawahl, wo man sagen kann, entsprechend des Wahlergebnisses und auch der Meinungsumfragen, was waren denn die ausschlagenden Punkte, was waren denn die wichtigen Punkte bei dieser Wahl, warum habe ich Partei X oder Y gewählt? Das war leider nicht mehr der Klimaschutz. Da waren andere Dinge wichtiger, das waren die Themen Sicherheit, Wohlstand, Migration. Wie bekommen wir denn heute die Leute dazu, die sich vielleicht dem Thema eher abwenden, sich nicht noch weiter abzuwenden oder im Idealfall dazu, noch mehr zu tun? Würdest du sagen, der Handabdruck ist da ein Konzept oder ist der viel zu viel? Ist der Handabdruck genau dazu da, Strukturen zu ändern, um diese Leute dann quasi per Strukturänderung einzufangen? Es waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber vielleicht hast du ja auf eine Antwort.
Ja, das ist natürlich auch die goldene Frage, ne? Die Königsfrage. Wie kriegen wir die Menschen für Klimaschutz motiviert? Wenn es so einfach wäre, hätten wir das schon vor 30 Jahren massenhaft hingekriegt und wären an einem ganz anderen Punkt heute. Es ist einfach extrem, extrem schwierig. Es ist ein sogenanntes Super Wicked Problem, das Ganze. Also da gibt es keine einfachen Antworten. Aber wenn ich mich an einer versuchen soll, würde ich sagen, dass das A und O sozial gerechter Klimaschutz ist und dass viele Menschen, die da jetzt rechtsradikale teilweise oder auch rechtspopulistische Parteien gewählt haben, eigentlich unter den Wahlprogrammen leiden würden, die diese Parteien aufgestellt haben und eigentlich profitieren würden von eher progressiveren Parteien, die sie aber nicht wählen aus Angstgefühlen vor Veränderung und aus Überforderung vielleicht auch aufgrund der riesigen Komplexität in allen Fragen, die wir mittlerweile haben. Das heißt, aus Angst vor Veränderungen wird dann eher rückwärtsgewandt gedacht und vermeintlich sicherheitsversprechende Parteien gewählt, die ein altes, wie es früher war, und Stabilität versprechen. Und dem zu begegnen ist enorm herausfordernd in der Kommunikation, weil eben Veränderung unausweichlich ist. Es gibt ja diesen englischen Satz, change by disaster or by design. Ja. Und noch haben wir die Chance, jetzt die Veränderung in diesem Jahrhundert zu gestalten und auch zum Positiven zu gestalten. Wir können die Welt immer noch viel besser machen, als sie bisher ist. Viel gerechter, viel fairer, viel gesünder, nachhaltiger im wahrsten Sinne des Wortes. Nur irgendwann, wenn wir zu lange warten, und nach diesem Jahrzehnt wird es auf jeden Fall zunehmend schwieriger, wird es dann eher bei Disaster passieren. Und das ist ja auch das Szenario, was wir verhindern möchten. Das heißt, wir brauchen positive Zukunftsvisionen, vor allem für die Menschen, die sich bisher vernachlässigt und abgehängt fühlen. Wie können wir denen versprechen, dass die Welt besser wird und das auch glaubhaft kommunizieren? Da braucht es dann also Leuchtturmprojekte, Vorbilder, auf die man verweisen kann, Geschichten des Gelingens. Es braucht aber auch diesen Faktor der sozialen Gerechtigkeit. Und letztendlich sprechen wir dann auch über Umverteilung, weil wir mit immer mehr Schulden, die wir aufnehmen, und dann Wirtschaftswachstum, was da hinterherrennen muss hinter den Schulden, um die irgendwie wieder abzubezahlen, da beißt sich die Katze der Nachhaltigkeit leider so ein bisschen selber in den Schwanz. Und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, über den die Politik sich noch nicht so richtig zu sprechen traut. Und wenn es passiert, dann gibt es ganz schnell die Neidkeule und die Oma, die ihr hart erarbeitetes und erspartes Häuschen dann nicht weitervererben kann, weil es dann eine Erbschaftssteuer gibt und so. Also da gibt es dann sofort Reaktanzbewegungen von eher konservativen und auch neoliberalen Parteien. Aber letztendlich sprechen wir, glaube ich, und das wird jetzt natürlich meine persönliche Meinung, über mehr Umverteilung von den Dingen, die wir bisher in einem Land wie Deutschland erwirtschaftet haben. Und das müssen wir den Menschen klar machen, dass zumindest die sogenannten Bottom 90% davon profitieren werden, wenn wir ernsthaften Klimaschutz sozial gerecht umsetzen würden. Durch zum Beispiel umverteilende CO2-Besteuerung und so weiter und so fort. Und das versuchen zwar progressive Parteien zu tun, scheitern dann aber, glaube ich, auch an der Medienlandschaft so ein bisschen, weil wir einfach mittlerweile doch sehr viele Menschen haben, die sich ausschließlich online und über soziale Medien informieren, und da ist eben es sehr einfach, komplexe Sachverhalte vereinfachend und auch falsch darzustellen und mit Gefühlen wie Ängsten eben zu spielen. Und das, genau das tun ja populistische Kräfte und Parteien. Also es ist extrem kompliziert, und das, was wir sehen, geschieht meiner Meinung nach, weil zu wenig sozial gerechter Klimaschutz betrieben wird und auch ernsthaft und glaubwürdig kommuniziert wird.
Ja, den Punkt hast du, glaube ich, wunderbar dargelegt. Ich hacke kurz noch mal ein, auch wenn ich ein bisschen zu einem Thema abbiege, das gar nicht so viel mit unserem Kernthema zu tun hat. Aber ich habe mich im Zuge der EU-Wahlergebnisse noch mal mehr damit befasst, was die AfD auf TikTok tut und wie clever sie das tut, und bin zu dem Schluss gekommen, naja, das könnten sich seriöse Parteien gar nicht leisten. Also derartig, ich mach's unter dem Wörtchen populistisch, zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, die Riesenherausforderung am Beispiel TikTok und am Beispiel der jungen Generation ist es die Herausforderung, wie das dort gelingen kann, zum Beispiel von sozialer Umverteilung, sozialer Gerechtigkeit zu sprechen bezüglich Klimaschutz, so wie du das jetzt ausgeführt hast. Mich würde noch interessieren, ich habe jetzt ja auch gehört, unsere Hörerschaft hat gehört, wie du über das Thema sprichst, und ich fände es spannend zu hören, wo du eigentlich herkommst und wie du da hingekommen bist. Du hast diesbezüglich eine sehr schöne Stelle in deinem Buch, finde ich, in der du beschreibst, wie ein Student relativ verzweifelt im Supermarkt steht und sich mit nachhaltigen Kaufentscheidungen auseinandersetzt. So ähnlich wie ich diese Folge aufgemacht habe, also Biotomaten in Plastik oder konventionell unverpackt. Für Sojamilch soll angeblich der Regenwald abgeholzt werden. Aber hat Mandelmilch nicht ein Wasserproblem? Und an der Kasse wurde dann auch noch der Jutebeutel vergessen. Und da muss man gucken, welche Tütenalternative es denn sein soll. Das haben wir im Detail ja schon alles gesprochen, aber du löst diese Situation sehr schön auf und sagst, dieser Student war ich. Wie bist du denn dahin gekommen? Ernsthaft gefragt, wie war dein Lernweg und dein Werdegang in Sachen Klimakrise und Klimakommunikation?
Ja, ich habe das erste Mal von, damals hieß es noch Klimawandel, gehört, von diesem Problem, was da auf uns alle zukommt und auch schon im Gange war, gehört in der Schule, als wir den Film, diese Doku von Al Gore, dem ehemaligen Vizepräsident der USA, eine unbequeme Wahrheit gezeigt bekamen. Da war ich etwa 14 Jahre alt, also es war 2007, und das hat mich schon ziemlich schockiert damals, weil es eben meinen festen Glauben daran, dass die Welt immer besser wird und wir irgendwann auch als Menschheit es schaffen werden, keine Kriege mehr zu haben, keine Armut, dass alle eben in Frieden, gesund und auch in Wohlstand leben werden können, dass dieser Glaube oder das Vertrauen darin doch sehr erschüttert war durch die Klimaerhitzung, weil mir die Folgen davon irgendwie dann relativ schnell einleuchtend klar waren nach dieser Doku. Und dann habe ich mich erstmal selber mehr mit diesem Thema beschäftigt, weil im Lehrplan damals überhaupt kein Raum dafür war, was ich auch echt zu kritisieren habe. Und habe dann erstmal selber ein, zwei Sachbücher dazu gelesen, wurde dadurch noch schockierter eigentlich und habe dann mich für ein Schülerpraktikum im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beworben, war dann also in den Sommerferien 2 Wochen dort, habe mich auch wirklich mit Wetterdatenmessungen und Klimaforschung beschäftigt als Schüler. Dann folgten weitere Praktika und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich Ingenieur werden wollte und an der Energiewende mitarbeiten wollte. Und dann habe ich eben ein Maschinenbaustudium in Aachen an der WTH gemacht und dann aber während des Studiums gemerkt, okay, das mit dem Ingenieur möchte ich doch nicht werden. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das doch nicht so ganz mein Weg ist und ich doch eher generalistischer und auch vor allem auch kommunikativer arbeiten möchte später und bin dann also zu den Vereinten Nationen 2019 gegangen für ein knapp ein halbes Jahr, auch dort ein Praktikum gemacht im Klimasekretariat in Bonn und war dann mit meinem Team bei der Weltklimakonferenz in Madrid 2019 auch dabei. Und das war für mich echt so ein richtiges Aha-Erlebnis auch nochmal, zu sehen, erstens, wie dringend Handeln geboten ist. Da kam ja auch zu der Zeit oder ein Jahr vorher dann die Fridays for Future-Bewegung auf und der IPCC, der Weltklimarat, hat diesen Sonderbericht veröffentlicht über die Möglichkeit, die Erderhitzung noch bei 1,5 Grad zum Stoppen zu bringen. Und das dieses Jahr 2018/19 war für mich eigentlich das richtig krasse Aufwachjahr. Also wie wahrscheinlich für viele Menschen.
Was ist da passiert?
Ja, es gab diesen Dürre- und Hitzesommer oder zwei hintereinander eigentlich. Ja. 2018 und 2019 waren die gesamten Wiesen in Köln und Bonn braun. Die Blätter der Bäume waren komplett verdörrt. Es war unglaublich heiß. Ich weiß noch, wie ich ins Klimasekretariat der Vereinten Nationen zur Arbeit gegangen bin. Und da vorne drauf ist ein riesiges Thermometer. Und das zeigte dann 41 oder knapp über 40 Grad an. Da dachte ich einfach, es ist absurd, was hier gerade passiert. Und dazu dieser Weltklimaratsbericht, dazu dann Hunderttausende von Menschen auf den Straßen für Klimaschutz mit Fridays for Future. Also das war wirklich so ein riesen Aufwachmoment, wo man sich dem Thema eigentlich gar nicht mehr verschließen konnte und wo ich verstanden habe, wie dringend Handeln geboten ist.
Spannend. Gabriel, danke dir für deine Ausführungen zur Sache, zum Handabdruck. Ich bin mir sicher, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer da was für sich mitnehmen und wir die motiviert bekommen, vielleicht mehr zu tun. Und ich fand es auch interessant zu hören, wie du zu deiner Profession gekommen bist. Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Ja, danke dir auch, Martin. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mit dem Handabdruck loslegen wollen, kann ich neben meinem eigenen Buch vor allem auch die Inhalte von Germanwatch empfehlen, weil ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, Das Handabdruckkonzept habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern es ist vor allem von Germanwatch, der deutschen NGO, ausgearbeitet worden. Und auf der Website findet man ganz, ganz viele tolle Handabdruckbroschüren, Selbstmachanleitungen und sogar einen Handabdrucktest. Genauso wie man einen Fußabdruckrechner online bedienen kann, kann man auch mittlerweile einen Handabdruckrechner bedienen von Germanwatch. Also da unbedingt vorbeischauen, wenn ihr euren Handabdruck vergrößern möchtet.
Und dein Buch bleibt trotzdem sehr lesenswert.
Ja, danke schön. Das gibt's auch mittlerweile als Hörbuch und sogar kostenlos zu hören im Streaming. Also wer irgendwie ein Spotify oder sonstige Abos hat, kann es mittlerweile auch als Hörbuch dort hören.
Super. Ciao, Gabriel.
Ciao, Martin. Danke für die Einladung.
Der Utopia Podcast.